Video sehen, die ich noch nicht gesehen habe, wünsche ich noch ein besonderes neues Jahr. Alles Gute. Wo waren wir? Wir waren beim Satz von Sylos. Wir wiederholen den auch gleich. Und dann kommt das Beispiel, das wir angefangen haben vor der Weihnachtspause. Aber vorher gab es ein paar Fragen. Bitte legen Sie doch einfach los mit den Fragen, die Sie mitgebracht haben. Dann kommen wir gemeinsam wieder rein.
Und zwar zur Zentrum und Zentralisator. Die haben wir ja im Skript definiert. Ja. Kommutativität, dass ich also...
Machen wir einen kleinen Wiederholung. Zentrum oder Zentralisator? Womit wollen Sie anfangen?
Zentralisator.
Da brauchen wir eine große Gruppe und eine Untergruppe oder ein Element. Geben Sie mir mal eine Bezeichnung.
Eine große Gruppe B.
Genau, wie immer.
Und ein Element X.
Element X. Okay, und jetzt wollen Sie gerne den Zentralisator in die von X angucken?
Genau.
Richtig? Okay.
Eine kleine g in groß, dass x mal g mal x ist.
Genau. Das ist eine Möglichkeit, das hinzuschreiben. Da benutzen wir, dass man, oder dann nehmen wir für die Definition, dass man bezüglich der Operation die Gruppe hat, also der inneren Verknüpfung, dass da bei der Reihenfolge egal ist, wie man das macht. Man kann das aber auch über die Konjugationsabbildung ausdrücken.
Genau. Wenn man möchte. Das möchte ich Sie wollen gerne.
Das möchten Sie sehen. Welche Konjugationsabbildung ist denn hier interessant? Na, man könnte das x sich schnappen. X bewirkt eine Konjugationsabbildung auf g, indem man einfach jedes Element aus g sich nimmt und mit x konjugiert. Dadurch werden dann die Elemente von g permutiert. Und das ist eine Permutationswirkung in dem Sinne, dass das eine bijektive Abbildung der Gruppe in sich selbst ist, die mit der Gruppenverknüpfung verträglich ist. So, wir können also jetzt den Standpunkt einnehmen, wir wollen das formulieren mit Konjugation durch x. Und für den Moment nehme ich auch mal die Notation cx für die Abbildung, die x per Konjugation auf g bewirkt. Und dann kann ich den Zentralisator schreiben als Elemente aus g, die Fixpunkte sind unter der von x bewirkten Konjugationsabbildung. Das heißt, g abgebildet mit x ist das gleiche wie i. Das ist die eine Perspektive mit Konjugation und es gibt noch eine. Es gibt nämlich auch noch die Perspektive, dass man x quasi festhält und sich fragt, welche Gruppenelemente haben x als Fixpunkt, wenn man diese Gruppenelemente nimmt und die per Konjugation wirkt. Das geht auch. Das heißt, es sind auch die g aus g, für die gilt, dass x ein Fixpunkt ist für die von diesem kleinen g bewirkte Konjugation. Alles ist selbst. Hilft Ihnen das? Sehr gut. Was für Fragen haben Sie noch?
Das gleiche eigentlich fürs Zentrum dann nochmal. Es ist danach auch egal, ob man dann die Konjugation unter x oder die Konjugation unter g anschaut.
Gucken wir mal, oder? Finden wir es gemeinsam raus. Entschuldigung. Das Zentrum von g besteht aus welchen Elementen nochmal? Was liegt da drin? Wer wiederholt das für uns? Sie dürfen auch selber, aber vielleicht will jemand anders helfen. Publikumsjoker, ja?
Da liegen alle G aus Groß G drin. Für die gilt das für alle S aus G. Gilt jetzt in X bei G, das heißt niemand.
Ja, gut, dann machen wir das jetzt auch mit Konjugation. Und die erste Möglichkeit ist wieder, dass wir sagen, alle Elemente aus G sind Fixpunkt unter der von G bewirkten Abbildung oder umgekehrt. Wir können also immer zwei Perspektiven einnehmen. Das ist mal, wenn wir über Vertauschbarkeit reden, heißt es ja, bei zwei Elementen ist, wenn man die verknüpft, die Reihenfolge egal. Das kann man immer durch zwei verschiedene Konjugationen ausdrücken. Und dann interpretiert man halt mal das eine Element als Fixpunkt und mal das andere. Das heißt, das ist jetzt die Menge aller G aus G, für die gilt alle Elemente aus G sind Fixpunkte unter der Konjugationsabbildung CG. Eine Möglichkeit, das hinzuschreiben. Einfach damit wir ein bisschen Variation haben. Na, und da die Abbildung, die jedem Gruppenelement die davon bewirkte Konjugationsabbildung zuweist, ein Gruppenhomomorphismus ist, kann man über den Kern sprechen. Das ist genau der Kern. Und das steht auch irgendwo in der Vorlesung. Ich habe vergessen, wo. Aber es gibt so ein Lemma, wo das steht. Und da wird das Zentrum, also da wird gezeigt, das Zentrum ist genau der Kern dieser Abbildung. Die heißt, glaube ich, C. Jedem Gruppenelement wird die davon bewirkte Konjugation CG zugewiesen. Und der Kern davon ist genau das Zentrum. Denn das ist ja der Witz. Der Kern besteht aus den Elementen, die alles auf das neutrale Element in der Zielgruppe werfen. Das neutrale Element dort in der Automorphismengruppe von G ist die identische Abbildung. Das heißt, alle Gruppenelemente sind Fixpunkte. Und jetzt könnte ich auch nochmal die Perspektive umdrehen und es aus der anderen Richtung angucken, aber vielleicht wollte ich es auch selber machen. Noch mehr Fragen dazu? Seien Sie nicht schüchtern, ich kann den ganzen Tag mit Konjugation spielen. Hat Ihnen das erstmal weitergeholfen? Das ist gut. Bei wem sind jetzt neue Fragen aufgetaucht, die wir noch klären sollen? Na dann. Und übrigens ist das super, und wir haben es nicht abgesprochen, aber das ist super, dass wir das hier wiederholen, denn wenn wir gleich Beispiele machen zum Satz von Sydow, dann spielt auch wieder eine Rolle, wie innerhalb der Gruppe Konjugationswirkung irgendwas machen. Also, schön. Satz von Sydow. Gucken wir erstmal an, was Sydows Gruppen eigentlich sind, und dann gucken wir nochmal kurz auf den Satz. Wir reden ja hier in dieser Vorlesung gerade nur über endliche Gruppen. Und da ist dann die Ordnung der Gruppe, also die Anzahl der Elemente in der Gruppe, eine natürliche Zahl. Natürliche Zahlen haben eine Primfaktorzerlegung. Das heißt, wenn die Gruppe mehr als ein Element hat, dann laufen da automatisch interessante Primzahlen, die die Gruppenordnung teilen. So, und dann haben wir uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir uns jetzt besondere Teile der Gruppenordnung angucken. Da haben wir einmal die Primzahlen selber, die da vorkommen. Und noch weitere besondere Teiler sind für eine feste Primzahl jeweils die größte Potenz dieser Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Wenn also zum Beispiel eine Gruppe eine Ordnung hat, die durch 4 teilbar ist, aber nicht durch 8, dann ist die Zahl 4 dann interessant. Und die zugrunde liegende Primzahl ist die 2. So, zum Beispiel. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Untergruppen, deren Ordnung genau diese größte Potenz einer Primzahl klein p ist, die die Gruppenordnung teilt, dass wir die P-Sydow-Untergruppen nennen. Das sind also besondere Untergruppen, die Ordnung ist was Besonderes, nämlich so eine möglichst große Primzahlpotenz. Zu einer Sydow-Untergruppe gehört also immer so eine kleine Primzahl p, die uns sagt, was die Primzahl ist, die unten steht, also die uns die Basis gibt für die Ordnung. Und Sydow ist ein Name, so, da sind die halt benannt, nach dem Mathematiker. Und was man aber erstmal nicht weiß, wenn man sich diese Definition so anschaut, ohne Kontext, ist, ob es solche Untergruppen überhaupt gibt. Denn nur weil eine Zahl die Gruppenordnung teilt, heißt es ja nicht, dass es da so eine Untergruppe gibt. Wir haben hier schon Beispiele gesehen. So, jetzt definieren wir hier solche Untergruppen mit so einer bestimmten Ordnung. Und in Wirklichkeit haben wir das erst gemacht, nachdem wir schon wussten, dass es die gibt. Also blättern wir jetzt eine Seite zurück, da steht der Satz von Sydow und der erklärt, dass es diese Untergruppen tatsächlich gibt. Wenn ich nämlich eine Primzahl p nehme, die die Gruppenordnung teilt, die größte Potenz p hoch a davon, die die Gruppenordnung teilt, dann gibt es tatsächlich Untergruppen der Ordnung p hoch a, das heißt, es gibt P-Sydow-Untergruppen. Super. Noch mehr, die sind alle zueinander konjugiert. Das heißt, immer dann, wenn ich mir zwei schnappe, dann finde ich ein Gruppenelement, was die eine auf die andere konjugiert. Und dass es stark ist, das werden wir später sehen, in einem unserer Beispiele, wie man das ausdrücken kann. Dann kann man auch sagen, dass jede P-Untergruppe in einer P-Sydow-Untergruppe drin liegt und man kann die Anzahl ausrechnen oder zumindest hat man Informationen über die Anzahl. Die Anzahl ist einerseits ein Teil der Gruppenordnung und andererseits Kongruenz zu 1 P. Und wir haben auch schon gesehen, wie man das ausnutzen kann, um wirklich zu bestimmen, wie viele es gibt. Manchmal gibt es nur eine, dann ist das ein Normalteiler. Man hat hier also auch ein Instrument, um Normalteiler zu finden. Lauter so Zeug. Kann sein, dass ich häufiger mal da jetzt in dem Kontext historische Ausflüge mache. Ich mache jetzt mal so einen kleinen. Bis ungefähr so Ende des 19. Jahrhunderts war das Gruppentheorie. So, man hatte sowas wie Cauchy, Sydow, Lagrange, man hatte so ein paar Resultate über Gruppen und man hatte viele dieser Wörter noch gar nicht, die wir jetzt benutzen. Es war teilweise wahnsinnig kompliziert irgendwie so ausgeschrieben. Und man konnte den Satz von Sydow benutzen, man konnte auch ein bisschen so mit Gruppenelementen arbeiten, irgendwas zählen, irgendwas sortieren, irgendwelche Abschätzungen machen, aber das war's. Das Beispiel, was wir gleich besprechen, gibt Ihnen einen kleinen Überblick über so typische Methoden, die man dann verwendet hat. Und die sind auch gar nicht unmodern oder so. Man kann jetzt immer noch wunderbar damit argumentieren und Beispiele rechnen, wenn man noch nicht so viel anderes weiß. Aber was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich für eine Weile das der Stand der Gruppentheorie war. Und manche waren dann sehr geschickt darin, diese Methoden zu verwenden und konnten da trotzdem schon erstaunliche Dinge tun, aber im Prinzip war es das. Und deswegen wurde auch aus der Community selbst damals die Gruppentheorie häufig bezeichnet als, naja, das ist so eine Sammlung von so kleinen Resultaten, aber es ist irgendwie nicht so richtig dies und nicht so richtig das. So, das ist Gruppentheorie. Und es fing erst an, sich dramatisch zu verändern, als Leute angefangen haben, große und schwierige Fragen zu stellen. Dann ging es irgendwie los. Und was rausgekommen ist dann, jetzt weit über 100 Jahre später, ist erstaunlich. Und das ist wirklich so ein Universum an Theorien. Es ist wahnsinnig reichhaltig und weit verzweigt und hat ganz, ganz viele Anwendungen. Und jetzt reden wir nur über endliche Gruppen. Ich habe noch gar nicht über unendliche geredet und über Darstellungstheorien, was da noch alles so dranhängt. Also das ist wirklich krass losgegangen dann. Aber halt erst nach einer Weile. Erstmal dümpelt das so vor sich hin, ungefähr auf dem Level, auf dem wir da jetzt gerade sind. Das heißt, man kann so ein bisschen nachfühlen, ah, so Gruppentheorie in den Kinderschuhen. Und dann kamen die großen Fragen und dann ging es irgendwann los. Was für Fragen haben Sie zum Satz selbst, bevor wir jetzt bei dem Beispiel hier einsteigen, wo wir vor Weihnachten waren? Da hatten wir Teil A schon besprochen und da hatten auch noch mehr Beispiele gemacht als das, was da steht. Daran erinnere ich mich, aber ja?
Also ich hab Frage, was auf die Tafel steht. Also,
ja.
Wenn man CX nennt, ist es Konjugation bezüglich X oder?
Konjugation mit X, sagen wir normalerweise. Ja, genau. Ja, klar. Dann zurück zum Beispiel. Gucken wir uns mal Teil A an. Da haben wir eine Gruppenordnung 20. 20 ist ja nun wirklich sehr übersichtlich. Drehfaktor zerlegen ist 2 Quadrat mal 5. Welche Ordnung haben die zwei Sydow-Untergruppen von G? Also die Sydow-Untergruppen für die Primzahl 2. Wie groß sind die? Welche Ordnung haben die? Ich frage nicht, wie viele es gibt, ich frage nur, wie groß sind die. Ja? 4 Elemente, genau, weil nämlich 4 die größte Potenz von 2 ist, die Gruppenordnung teilt. Dankeschön. Welche Ordnung haben die drei Sydow-Untergruppen von G? Ja? Das sah aus wie ein, Sie zeigen mir was oder Sie wollen sich melden? Nein? Dann müssen Sie auch nicht. Wer traut sich? Welche Ordnung haben die drei Sydow-Untergruppen von G? Warum 0? Kann eine Gruppe Ordnung 0 haben? Abstrakt? Geht es, dass eine Gruppe 0 Elemente hat?
Also weil.
Gehen Sie in die Definition. Eine 3-Sydow-Untergruppe hat als Ordnung die größte Potenz von 3, die die Gruppenordnung teilt. Ist das 0? Es kann gerne jemand helfen. Was denken Sie?
1.
1? Warum 1?
Einfach die Gruppe mit dem neutralen Element.
Ja? Wie kann man noch auf die 1 kommen? Also ich verstehe, wie man auf 0 kommt, aber jetzt möchte ich gerne einmal kurz, ja? Genau. Der Exponent ist 0. Das war vielleicht der Denkfehler. Der Exponent ist 0, aber die Potenz von 3, die dann rauskommt, ist 1. Und die Untergruppe ist dann, genau wie Sie gesagt haben, die triviale Untergruppe, also die nur aus dem 1-Element besteht. Das ist dann halt unsere und auch die einzige 3-Sydow-Untergruppe. Bisschen langweilig, aber da kann ja die Gruppe nichts dafür. So, das heißt, wenn die Primzahl die Gruppenordnung nicht teilt, dann gibt es trotzdem Sydow-Untergruppen dazu. Die sind dann halt nur klein und es gibt nur eine. 5. Wie groß sind die 5 Sydow-Untergruppen von G? Welche Ordnung haben die? Ja.
Ordnung 5 hoch 1 oder 5.
Richtig, Ordnung 5 hoch 1, also 5. So, jetzt haben wir das alles einmal gesehen. Wir haben gesehen, die Primzahl teilt die Gruppenordnung nur einfach. Wir haben gesehen, sie teilt sie in einer höheren Potenz. Wir haben gesehen, sie teilt sie gar nicht. Und haben in allen Fällen einmal festgehalten, was passiert. Bitte nicht vergessen, es ist total peinlich, wenn Sie in der Prüfung sitzen und es dann da schief geht. Interessanter ist, finde ich jedenfalls, wenn man sich um die Anzahl kümmert. Also wie viele es gibt. Und da haben wir jetzt auch wieder 2 interessante Primzahlen. Bei den anderen, da sind ja die Sydow-Untergruppen langweilig, es gibt nur eine. Das heißt, da kümmern wir uns nicht weiter drum. Und wir haben in dem Beispiel schon besprochen vor Weihnachten, wie man sich überlegen kann, wie viele 5 Sylow-Untergruppen es gibt. Wir nehmen uns eine her, wir nennen die S, und dann wissen wir mit dem Satz von Sylow, dass die Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen das gleiche ist wie der Index des Normalisators von einer davon. Wir schnappen uns also eine, nennen sie S, gucken den Normalisator an, und der Index ist dann ein Teiler der Gruppenordnung. Und in diesem Fall hat die Gruppenordnung nicht so wahnsinnig viele Teiler, und wir müssen auch noch bedenken, dass der Normalisator von S S selber enthält. Das heißt, dessen Ordnung ist auf jeden Fall durch 5, also die Ordnung von S, teilbar. Wir gucken uns also jetzt nur noch Teiler von G an, in denen die Zahl 5 schon als Teiler nicht mehr drinsteckt, weil der Index ja die Ordnung der Gruppe geteilt durch die Ordnung des Normalisators ist. Und wenn im Normalisator der Faktor 5 drinsteckt, dann steckt er jetzt also im Index nicht mehr drin. Wir gucken uns Teiler von 20 an, die nicht 5 als Faktor enthalten. Na gut, das sind nicht mehr so viele. 1, 2 und 4. Wir haben also jetzt die Möglichkeiten für die Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen eingeschränkt mit dem Satz von Sylow auf 1, 2 und 4. Und jetzt haben wir noch nicht mal alle Infos benutzt. Die Information, die noch fehlt, ist, dass die Anzahl von Rohr n zu 1 ist Modulo 5. Nein, wenn ich das jetzt zusammen in einen Topf werfe, 1, 2 und 4 und Kongruenz zu 1 Modulo 5, dann bleibt mir die 1 übrig. Das war. Sind wir jetzt wieder halbwegs drin? So, was wir so machen? Nee. Danke für die Ehrlichkeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wo kann ich Sie jetzt nochmal abholen? Wo brauchen Sie nochmal was? Oder einfach nur langsamer?
Ja.
Langsamer?
Also hier in dem Beispiel gibt es jetzt, wie heißt das, Sylow 5 oder wo?
5 Sylow oder Sylow 5. Im Englischen hat sich irgendwie eingebürgert, dass man erst Sylow sagt und dann die Primzahl Untergruppe. Aber im Deutschen ist es normalerweise so, und habe ich es auch gelernt, dass man mit der Primzahl anfängt. Also 5 Sylow Untergruppe.
Das hat jetzt in dem Beispiel konkret Ordnung 5 auch, diese Untergruppe. Bei 5 hoch 1.
Die Untergruppe hat Ordnung 5, das war schon immer so. Das war schon so, bevor ich da noch 3 Minuten geredet habe.
Ja.
Jetzt ging es darum, wie viele davon gibt es. Und da habe ich gerade begründet, warum es nur eine gibt. Aber wenn es nicht deutlich geworden ist, dann sollte ich dazu noch mal was anschreiben. Die Anzahl der 5 Sylow-Untergruppen, und das ist eine bei mir total akzeptierte Abkürzung, die benutze ich selber auch ständig, von G teilt die Ordnung von G und ist Kongruenz 1 mal 5. Und das steckt alles im Satz von Sylow, und wir können ja noch mal gucken, wo das steht. Gehen wir doch noch mal zum Satz. Das ist alles Teil D. Die Anzahl ist der Index des Normalisators von einer, also Teiler von G, von der Ordnung von G, und da steht auch die Anzahl des Kongruenz zu 1 mod P. Das steht alles da, das ist Teil D. Ich schreibe mal Sylow D. Sylow D. So. Jetzt teilt die nicht nur das, sondern sie teilt sogar das durch die Ordnung des Normalisators, also insbesondere steckt da dann der Faktor drin, die Ordnung der Sylow-Gruppe selber, also hier 5. Das heißt, es teilt sogar das. 20 durch 5 ist 4, da haben wir als Teiler also 1, 2 und 4. Daher ist die Anzahl 1, 2 oder 4. Und was aufgeschrieben, und jetzt ist es hoffentlich besser. Bisschen, wir üben das gleich noch weiter, aber so, erstmal wieder reinzukommen. Und wenn wir konkret mit dem Satz von Sylow arbeiten, dann ganz häufig so. Und deswegen wäre gut, wenn Sie da die richtigen Reflexe haben, wenn Sie eine Gruppe sehen und wenn Sie wissen, dass der Satz von Sylow Thema ist, dann bitte sofort auf dem Schirm haben, welche Primzahlen sind interessant, wie groß sind die Sylow-Gruppen und was muss ich machen, um deren Anzahl zu bestimmen. Selbst wenn Sie die Anzahl nicht wirklich rauskriegen, sondern nur mehrere Möglichkeiten rauskriegen, ist es immer noch besser als nichts. Und das läuft immer so. Das läuft immer mit Satz von Sylow Teil D auf die Art und Weise, die ich gerade beschrieben habe. Wir machen es einfach nochmal. Mit Teil D des Beispiels. Nicht umsonst gibt es mehrere Beispiele dazu. Und zwar haben wir hier eine Gruppe der Ordnung 380. Und wir fangen immer an mit Primfaktorzerlegung. In diesem Fall ist es 4 mal 5 mal 19, also 2 Quadrat mal 5 mal 19. Wir sehen wieder, es gibt 3 interessante Primzahlen und sehr viele, die nicht so interessant sind. Und dann die Ordnungen der Sylow-Gruppen für die verschiedenen Primzahlen. Die 2 Sylow-Untergruppen haben Ordnung 4, die 5 Sylow-Untergruppen haben Ordnung 5, die 19 Sylow-Untergruppen haben Ordnung 19. Und jetzt geht es darum, wie viele es gibt. Ich schlage vor, dass wir, bevor wir in die Analyse gehen, die ich da fürs Beispiel vorbereitet habe, erstmal auf alle 3 Primzahlen den Satz von Sylow Teil D anwenden, um erstmal einzuschränken, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann gucken wir weiter, was wir da interessant finden und weiter verfolgen. Einfach damit wir immer wieder üben, den Satz anzuwenden und diese ersten Einschränkungen hinzukriegen. Jedenfalls von der Notation her, aber ich werde ausführlich erklären. Und bitte sagen Sie immer, wenn ich noch mehr erklären soll oder langsamer oder so. Und wir machen erstmal die Primzahl 2. In Teil A haben wir uns die andere Primzahl gar nicht angeguckt, da haben wir nur die Primzahl 5 betrachtet. Jetzt gucken wir einfach einmal alle an, weil wir es können. Bei der Primzahl 2 schauen wir jetzt also auf die Anzahl der 2 Sylow-Untergruppen. So, warum ist das, was da steht, das, was ich gesagt habe? Die Menge der 2 Sylow-Untergruppen wird so bezeichnet, wie es hier steht. Das ist irgendwo Notation. Das steht sogar da oben auf der Seite. Die Menge aller 4 Sylow-Untergruppen von G bezeichnen wir mit Syl unten Index P in runden Klammern G. Das steht jetzt hier für die Primzahl 2. Wenn ich bei einer Menge die Anzahl der Elemente haben möchte, dann schreibe ich Betragsstriche. Nichts anderes habe ich hier gemacht. Und ich weise darauf hin, dass das die Anzahl ist und nicht die Ordnung von einer. Vorsicht! Das ist einer der beliebtesten Fehler und es gibt auch manchmal auf Internetseiten oder in Büchern total komische Notationen, die wirklich irritierend ist und zu diesem Fehler verleitet. Was hier steht, ist nicht eine 2 Sylow-Untergruppe, sondern es ist die Menge von allen. Bitte differenzieren. Und wenn Sie sich eine hernehmen wollen, dann nehmen Sie eine und sagen Sie das und geben Sie deren Namen. Und sowas wie S2 ist nicht so richtig glücklich. Sondern lieber so ein ordentlicher Untergruppenname wie P oder Q oder so. Oder von mir ist auch S. Aber nichts, was missverständlich ist, bitte. Wenn es geht. Gut, jetzt haben wir also die Anzahl. Und Sylow D sagt, dass wir die Anzahl von 2 Richtungen begrenzen können. Auf der einen Seite ist es ein Teiler der Gruppenordnung geteilt durch die Ordnung von einer Sylow-Untergruppe. Also hier geteilt durch 4. Und die Anzahl ist kongruent zu 1 mal 2. Das heißt, geteilt die Gruppenordnung von 4 und ist Kongruenz zu 1 mal 2. Das ist nun leider sehr langweilig, denn Kongruenz zu 1 zu sein mal 2 heißt einfach nur, man ist ungerade und okay, das ist irgendwie keine tolle Einschränkung. Deswegen gibt es bei 2 auch häufig richtig viele Möglichkeiten. Das nervt meistens. Ich gucke mir die 2 meistens nicht an oder jedenfalls nicht zuerst, sondern ich fange eigentlich immer mit den großen Primzahlen an. Aber gut. Das heißt, es bleiben als Möglichkeiten, naja, diese Gruppenordnung geteilt durch 4 ist 5 mal 19 und die natürlichen Teiler sind 1, 5, 19 und 5 mal 19. Das sind die Möglichkeiten, die sind alle ungerade. Kann ich nichts weiter ausschließen. Schade. Ist so. Das ist 5 mal 19, 95. Ja. So. Wer hat Fragen dazu, was ich jetzt hier gemacht habe? Dass ich also einfach nur mit diesen Zahlenkombinationen und dem Satz rausgekriegt habe, was es für Möglichkeiten gibt. Ohne weiter zu überlegen, nur mit dem Satz. Für wen ist da jetzt noch was unklar? Ja.
Also, dass diese Anzahl gilt durch 4, teilt deswegen 2 hoch 2 gleich 4.
Ja. Genau, 2 hoch 2 ist 4, das ist die Ordnung von einer Sylow-Untergruppe, die liegt in ihrem eigenen Normalisator und deswegen folgt aus Teil D von dem Satz, das ist ein Teiler davon ist. Da steht ja, die Anzahl teilt, die Anzahl ist der Index des Normalisators von einer in der ganzen Gruppe. Und dieser Index teilt die Gruppenordnung durch die Ordnung von so einer Sylow-Untergruppe. Das heißt, der teilt das. Das kann ich direkt, das können Sie immer so anwenden aus Sylow Teil D, dass dieser Index ist und dass es kongruent zu 1 ist mal P steht da auch. Ich habe wirklich nur benutzt, was da steht. Südaufteilung. Und ja, Sie haben recht, 4 ist 2 hoch 2, daher kommt das.
Also wenn wir zum Beispiel eine Gruppe mit 2 hoch 2 und dann 5 hoch 2, dann hätten wir für die Südaufteilung 5 Anzahl geodisch 25.
Richtig, genau. Man muss immer wirklich die Ordnung von einer entsprechenden Sylow-Untergruppe unten hinschreiben. Und das ist eine Beschränkung. Das ist nicht die exakte Anzahl, aber es ist eine Beschränkung. Wir kriegen dann was, was diese Zahl teilt. Und das ist ja schon mal besser als nichts. Denn den Normalisator kennen wir im Allgemeinen nicht. Das ist ja das Ding. Da steht, die Anzahl ist der Index des Normalisators von einer, aber diesen Normalisator, den kennen wir meistens nicht. Aber was wir kennen, ist die Ordnung von so einer Sylow-Untergruppe. Das heißt, wir haben eine Schranke. Und so kriegen wir eine Begrenzung für diese Teiler, die wesentlich besser ist, wir werden damit schon ganz viele Teiler los, die wir sonst noch mal anrufen müssten. Und zwar überflüssigerweise, die fliegen dann später raus, aber wir haben zwischendurch Zeit verschwendet. Also sparen wir uns die hier. Wie man auf den Normalisator kommen kann manchmal, das sehen wir gleich, da sind wir noch nicht, aber das kommt gleich. Besser? Noch mehr Fragen dazu? Erstmal nur so einzuschränken? Wir haben noch zwei Primzahlen. Primzahl 5. Der 5 Sylow-Untergruppen von G teilt, jetzt wenden wir das an, worüber wir gerade noch mal kurz gesprochen haben. Die Anzahl ist der Index des Normalisators von einer in G. Und da wir dessen Größe nicht genau kennen, nehmen wir quasi als Abschätzung erstmal die Ordnung von so einer Sylow-Untergruppe, weil wir wissen, dass die im Normalisator drin liegt. Und deren Größe ist hier 5. Indem wir also die Gruppenordnung durch 5 teilen, kriegen wir eine gute Schranke und etwas, was auf jeden Fall hiervon geteilt wird. Und das reicht, damit kommt man häufig schon ziemlich weit. Und gleichzeitig wissen wir ja noch mehr. Wir wissen, die ist auch noch kongruent zu 1 mal 5. Und Kongruenz mal 5 ist schon mal eine viel bessere Einschränkung als gerade oder ungerade. Das heißt, da kriegen wir jetzt schon mal mehr Informationen. Gucken wir mal, ob noch eine andere übrig ist. Gruppenordnung durch 5 ist 4 mal 19. Also 19 selber, 2 mal 19, das ist 38, das ist nicht kongruent zu 1 mal 5. Und dann haben wir noch 176, das ist kongruent zu 1 mal 5. Nee, nicht 176, 76. Oder? 4 mal 19, 40, ja, 76. Ich war zu groß. 1 und 76. Ich rechne mal kurz nach. 1 mal 19, 2 mal 19 sind 38, 4 mal 19 sind 76. Ja, okay, ist richtig gerechnet. Sagen Sie mir, wenn ich falsch rechne. Diese beiden Möglichkeiten gibt es in der Theorie, wenn wir einfach nur Sylow draufwerfen und weiter wissen wir jetzt noch nichts, aber das ändert sich. Eine Primzahl haben wir noch, die Primzahl 19, die Anzahl der 19 Sylow-Untergruppen teilt Gruppenordnung durch 19. Hier verwende ich jetzt die 19, weil 19 die größte Potenz ist von 19, die die Gruppenordnung teilt. Das heißt, so groß ist eine 19 Sylow-Untergruppe. Und ist Kongruent 1 mod 19. Das heißt, die Möglichkeiten, die bleiben, sind 1 und mal gucken, ob noch was kommt. Das durch 19, das sind 2 Quadrat mal 5, also 20. Aha, 20 ist schon Kongruent zu 1 mod 19. Das heißt, wir haben hier mindestens 2 Möglichkeiten, 1 und 20. Was habe ich dazwischen noch? Ich habe noch. Achso, die anderen Teile vorher, 4 und so, die habe ich gar nicht angeguckt, weil es klar war, dass das nicht passt. Die habe ich deswegen nicht berücksichtigt, aber hier mache ich es jetzt nochmal ordentlich. 2 Quadrat mal 5, das heißt, ich habe 1, 2, 2 passt nicht mit der Kongruenz, ich habe 4, das passt auch nicht mit der Kongruenz. Dann habe ich 5, das passt nicht. Dann habe ich 2 mal 5, das ist 10, das passt auch nicht mit der Kongruenz. Aber 4 mal 5, 20, das passt. Also bleibt von diesen ganzen Teilermöglichkeiten nur die 1 und die 20. Möchte jemand, dass ich das hier oben auch nochmal mit allen Teilern mache, dass ich alle nochmal sage und nicht nur, warum wir irgendwas ausschließen? Braucht das jemand?
Ich habe da die kleinen Teile nicht gesagt, weil für mich klar war, dass der Ausflug war. Am Anfang ist es, glaube ich, besser, jeden Teil einmal anzugucken und nicht zu schnell zu argumentieren, denn bei den großen Primzahlen übersieht man manchmal was. Manchmal hat man da komische Kongruenzen, an die man erstmal nicht denkt. Und so, heißt also, bei der Primzahl 2 haben wir viele Möglichkeiten. Ich werde die ignorieren. Ich werde mich mit denen jetzt nicht beschäftigen. Das sind zu viele. Bei den anderen beiden Primzahlen haben wir jeweils nur 2 Möglichkeiten. Da werde ich jetzt versuchen, mit ihnen zusammen noch mehr rauszufinden. Und hier steht auch schon ein bisschen was. Also da steht jetzt zum Beispiel schon, dass es genau 1 oder 20 Neuntel wieder unter Gruppen gibt. Okay, haben wir gerade mal bestätigt. Und jetzt steht hier, dass wir, oh ja, das ist wirklich abenteuerlich, wir wollen zeigen, dass es für beide Primzahlen, für 5 und für 19, jeweils nur eine Sudoku-Untergruppe gibt. Das heißt, von den 4 Möglichkeiten, die man hier hat, das zu kombinieren, 1 und 1, 21, 76 und 1, 76 und 20, wollen wir zeigen, dass es nur eine in der Realität gibt. Und wohlgemerkt, bei einer abstrakten Gruppe, wir kennen diese Gruppe nicht, wir wissen nur, wie viele Elemente sie hat und wir werden nur aus dieser Information herausfinden, dass es nur eine 5 und nur eine 19 Sudoku-Untergruppe gibt. Nur damit wir das nochmal kurz verdauen. Ne? Wir wissen nichts über diese Gruppe und trotzdem können wir das rausfinden. Behauptung ist also, Entschuldigung. Es gibt genau eine 5. Beziehungsweise 19 Sudoku-Untergruppe in die. Und die sind dann automatisch Normalteiler. Warum? Naja, ich schnappe mir so eine Sudoku-Untergruppe, so, jetzt habe ich hier diese eine, und wende Konjugation darauf an, mit irgendeinem Element aus der Gruppe. Bei Konjugation wird dann diese Untergruppe auf eine Untergruppe abgebildet, die genauso groß ist. Das heißt, das müsste dann ja auch wieder eine Sudoku-Untergruppe sein, für die gleiche Primzahl, die sind ja durch ihre Größe definiert. Ja, aber es gibt keine zweite. Die einzige, die da ist, ist die, mit der ich angefangen habe. Also muss die bei Konjugation festbleiben. In dem Moment, wo Sie also herausfinden, dass es für eine Primzahl nur eine P-Sudoku-Untergruppe gibt, ist die automatisch ein Normalteiler. Das ist also eine Methode, um in Gruppen Normalteiler zu finden. Und das müssen Sie mir jetzt nicht glauben, aber ich sage einfach, Normalteiler zu finden ist gut. Manchmal will man das. Oder manchmal will man auch gerade zeigen, dass man keine finden kann. Aber dann ist das eben auch eine Möglichkeit, so kann man rangehen und gucken, was folgt jetzt, wenn ich keine Normalteiler habe, für die Sudoku-Struktur, für die verschiedenen Primzahlen. Das kann man in beide Richtungen spielen, das Spiel. Der Extremfall hier ist, dass man für beide Primzahlen viele Sudoku-Untergruppen hat. Also einmal 76 und einmal 20. Den Fall schließen wir jetzt aus, indem wir ganz naiv gucken, wie viele Gruppenelemente es dann geben müsste. Denn viele Untergruppen heißt ja auch viele Gruppenelemente, stimmt? Die müssen ja irgendwo hin, die müssen ja irgendwo drin liegen. Also fangen wir damit an. Angenommen, es gäbe 20 5-Sudoku-Untergruppen und 76, 20, 19 Sudoku-Untergruppen und 76, 5 Sudoku-Untergruppen. Angenommen, das sei so. Also das Maximum, was hier möglich ist. Dann möchte ich jetzt mit Ihnen Elemente zählen. Und die Idee ist die. Wissen Sie? Fangen wir mal mit der Primzahl 19 an. Ich habe jetzt also P1 und P2 und das sind 19 Sudoku-Untergruppen. Dann haben wir nach Definition jeweils 19 Elemente. Stimmt's? Was für Untergruppen kann ich eigentlich finden in einer Gruppe, die 19 Elemente hat? Eine, also die triviale Untergruppe, meinen Sie das? Okay. Und dann hat man ja immer noch die ganze Untergruppe. Okay, also haben wir 2. Ist da noch irgendwas? Finde ich da interessante Untergruppen, die nicht ganz klein oder ganz groß sind? Bei Ordnung 19, was denken Sie?
Nein.
Warum nicht?
Weil 19 eine Primzahl ist.
Und?
Untergruppen müssen die Ordnung der Sitzgruppe teilen.
Französischer Name mit L?
Lagrange.
Lagrange. Ja. Primzahl und Lagrange ist die Begriffung. Deswegen haben Gruppen, deren Ordnung eine Primzahl ist, grundsätzlich immer nur die langweiligen Untergruppen, die es halt immer gibt. Und sonst keine. Also die Triviale und die ganze. Immer. Bitte merken. Total wichtig. Das wenden wir jetzt an für die 19. Das heißt also, dass es für den Durchschnitt P1 geschnitten P2 nur zwei Möglichkeiten gibt. Das ist die triviale Untergruppe oder es ist die ganze Gruppe. Also das heißt, P1 und P2 sind gleich. In anderen Worten, wenn ich mir zwei verschiedene 19 Sylow-Untergruppen schnappe, verschiedene, dann können die nur das Einzelelement der Gruppe gemeinsam haben und sonst nichts. Und das hilft mir jetzt beim Zählen, stimmt's? Denn jetzt bin ich hier, ich bin eine 19 Sylow-Untergruppe, das Einzelelement habe ich mit den anderen gemeinsam, aber die 18 anderen Leute, die noch rumlaufen, sehen die anderen 19 Sylow-Untergruppen nicht. Die haben mit denen nichts zu tun. Pro 19 Sylow-Untergruppe finde ich also 18 interessante Elemente. Interessant, nicht despektierlich gemeint, aber damit meine ich nicht das Einzelelement der Gruppe. 18 Stück, das ist viel. So, wie oft? 20 Mal. Das heißt, allein durch diese Zählaktion habe ich jetzt schon 20 mal 18 Gruppenelemente. Das halten wir jetzt mal fest. Dann haben wir in den 19 Sylow-Untergruppen insgesamt, wenn ich also alle 20 zusammennehme, 20 mal 19 minus 1, also 18 Elemente außer dem Einzelelement. Ich zähle es mal nicht mit, denn sonst muss ich mich immer konzentrieren, ob ich es mehrmals gezählt habe und wieder abzählen muss. Elemente, die nicht 1G sind. So, wer hat jetzt gerechnet in der Zwischenzeit? Wie viel ist das? Hat jemand gerechnet? Ich glaube auch. 20 mal 18?
360.
Hm? 360, ne? Genau. Vielen Dank. Das ist viel. Wo haben wir angefangen? Bei 380, da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Na gut, da sind noch, da laufen noch andere Leute rum. Wir haben noch die 76,5 Sylow-Untergruppen. Aber Sie sehen jetzt vielleicht, ich meine, 5 ist ja auch eine Primzahl. Das heißt, jetzt habe ich pro 5 Sylow-Untergruppe 4 interessante Gruppenelemente, die also nicht das Einzelelement sind, aber das Ganze halt 76 Mal mit der gleichen Begründung, das sehen wir jetzt schon, dass es zu viel ist, oder? Das passt nicht. Einverstanden? Ich wollte kurz hinschreiben, weiter haben wir sehr viele Elemente in den 5 Sylow-Untergruppen. Das mache ich nicht. Weiter haben wir in den 5 Sylow-Untergruppen insgesamt. Ich schreibe wenigstens hin, wie man drauf kommt, damit Sie das später nachvollziehen können. 76 mal 5 minus 1 Elemente außer 1G. Das ist insgesamt viel zu viel. Passt alles nicht in unsere Gruppe. Und so haben wir durch elementares Zählen, das ist also wirklich so ganz, ganz naheliegend, da steckt überhaupt keine tiefe Theorie drin. Naja, ein bisschen, ne? Wir haben Lagrange benutzt, aber sonst. So haben wir jetzt rausgefunden, dass das alles nicht in unsere Gruppe passt. Irgendwas muss da bei den Sylow-Gruppen anders sein. Für mindestens eine der beiden Primzahlen kann es nur eine geben. Es kann nur eine geben. Tatsächlich ja sogar für beide, sehen wir gleich. Aber da müssen wir noch kurz weiterarbeiten und da ändert sich jetzt auch die Argumentation. Ich habe hier irgendwo noch eine Hand gesehen, irgendwo hier vorne.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Die beiden Möglichkeiten, die es jetzt noch gibt, die ich noch ausschließen möchte, sind 76 und 1, beziehungsweise 1 und 20. Wenn wir die ausgeschlossen haben, dann kommt raus, dass es für beide Zahlen jeweils nur eine Sylow gibt. Ich muss kurz gucken, wie ich da anfange, denn man kann da jetzt aus zwei Richtungen argumentieren. bla bla bla, zähl, 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 alles fertig. Okay, ich möchte jetzt damit weitermachen, dass es 20, 19 Sylow-Untergruppen gibt und dann folgerichtig nur eine 5 Sylow-Untergruppe. Und ich brauche jetzt Buchstaben. Jetzt gäbe es nur eine 5 Sylow-Untergruppe Q und 20, 19 Sylow-Untergruppen und eine davon nehme ich mir und nenne sie P. Von denen eine P heißt. Okay, was ist also jetzt die Situation? Wir haben nur eine 5 Sylow-Untergruppe, die ist ein Normalteiler, das habe ich gerade erklärt, warum das so ist. Wenn es nur eine gibt, dann ist sie normal. Und jetzt habe ich hier also Q als Normalteiler von G. In G läuft noch ganz viel anderes Zeug rum, insbesondere läuft da diese Untergruppe P rum. Und wenn ich einen Normalteiler habe, dann wirken die Gruppenelemente darauf per Konjugation und lassen dabei diesen Normalteiler als Untergruppe invariant, sonst wäre es ja kein Normalteiler. Das heißt, ich kann jetzt Gruppenwirkung da ins Spielfeld bringen und kann mir angucken, wie diese Gruppe P der Ordnung 19 per Konjugation auf so einer Gruppe Q der Ordnung 5 wirken kann. Und ich sage das nochmal ein bisschen plakativer, damit Sie vielleicht schon sehen, wohin die Argumentation geht. Die verhältnismäßig große Gruppe P mit 19 Elementen soll jetzt per Konjugation auf der ganz kleine Gruppe Q mit nur 5 Elementen wirken. Wie geht das? Konjugation heißt ja, ich vertausche irgendwie die Elemente in Q. Das sind aber nur 5. Und eins davon ist das 1-Element, das bewegt sich sowieso nicht. Also habe ich noch 4, die sich irgendwie bewegen können. Wenn Ihre Intuition sagt, das ist irgendwie seltsam, dann ist es gut. Aber Intuition reicht nicht, wir brauchen Theorie. Was haben wir an Theorie, was uns hier weiterhilft? Stichwort Gruppenwirkung. Fällt Ihnen irgendwas ein? Was ist hängen geblieben zum Thema Gruppenwirkung?
Kann das uns mit konjugierten Klassen zu tun?
Man könnte mit konjugierten Klassen argumentieren und wie lang die sein können. Also wie groß die sein können. Was haben wir über die Größe von konjugierten Klassen? Werde ich mich gleich sehr freuen? Wir werden es erleben. Ja?
Gleich Index, und zwar dem der
Ja, genau. Die Länge der konjugierten Klasse ist der Index wovon? Vom Zentralisator. Das ist der Spezialfall von Bahnregelstabilisator-Index. Natürlich kann das Jahr 2024 nicht ohne Bahnregelstabilisator-Index anfangen. So. Spezialfall Konjugation heißt Konjugiertenklassenlänge gleich Index des Zentralisators. Das wäre jetzt aber schon auf der Elementebene. Ich möchte noch mal kurz allgemeiner drauf gucken. Was wissen wir denn über Bahnlängen von irgendwas, wenn die Gruppe, die operiert, eine P-Gruppe ist, für eine Primzahl P? Da hatten wir so eine Folgerung, das kam gleich nach Bahnlänge des Stabilisatorindex. Wenn die wirkende Gruppe eine P-Gruppe ist, dann haben die Bahnlängen alle als, dann haben die Bahnen, dann ist die Bahnlänge jeweils, also diese Zahl, die da rauskommt, die Anzahl der Elemente, 1 oder ein Vielfaches von P. Die wirkende Gruppe hat 19 Elemente. Die Bahnenlängen sind also 1 oder Vielfache von 19 und sollen aber gleichzeitig hier Bahnen machen in so einer Gruppe Q, die nur 5 Elemente hat, wie soll das da reinpassen? Da passt keine Bahnlänge 19 oder mehr rein. Die einzigen Bahnen, die da überleben, einfach weil es so klein ist, sind Bahnlänge 1. Es muss also so sein, dass die Elemente aus P in ihrer Konjugationswirkung lauter Bahnen der Länge 1 sind. So, und jetzt sagen Sie mir, was es heißt, dass man eine Bahn der Länge 1 macht. Was bedeutet das? Wenn ich ein Gruppenelement bin und habe meine Konjugationswirkung und habe dabei eine Bahn der Länge 1, wo also nur ein Element drin ist, was habe ich dann mit diesem Element gemacht bei Konjugation? Ja.
Hast du fixiert quasi?
Genau, ich habe nichts gemacht. Ich habe fixiert Bahnen der Länge 1 beinhalten Fixpunkte. Fassen wir zusammen, was wir gemacht haben. Wir haben das Thema Gruppenwirkung ins Spiel gebracht, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Wir wussten also, dass diese Gruppe P, wenn sie per Konjugation auf Q wirkt, Bahnlängen hat, die 1 sind oder Vielfache von 9 sind. Und in die Zahl 5, also die Ordnung von Q, passen nicht so besonders viele Vielfache von 19 rein. Deswegen haben alle Bahnlänge 1. Das ist die Folgerung nach Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und P-Gruppengedöns. Da Q nur 5 Elemente hat, haben also alle Bahnlänge 1. Sind Fixpunkte für die Konjugation und zwar egal welches Element aus P ich nehme. Und jetzt, oh nein, ich habe es abgelöscht. Wir haben am Anfang wiederholt, wie man Zentralisatoren charakterisieren kann, nämlich auch darüber, dass die Elemente Fixpunkte bei Konjugation sind. Und das sehen wir hier. P und Q zentralisieren sich gegenseitig. Die Elemente sind vertauschbar. So, jetzt liegt P im Zentralisator von Q. Der liegt im Normalisator von Q. Das heißt, wir können jetzt über die Ordnung des Normalisators von Q was aussagen. Q liegt da definitiv selber drin, das heißt, die Ordnung ist durch 5 teilbar. P liegt drin, das heißt, die Ordnung ist durch 19 teilbar. Das heißt, die Ordnung ist mindestens 19 mal 5. Das heißt aber jetzt, mit dem Satz von Sylow, na, wenn diese Ordnung hier mindestens 19 mal 5 ist, dann kann jetzt der Index davon in G nur höchstens die Ordnung von G geteilt dadurch sein. Das ist, glaube ich, 4, oder? So, mal gucken, was war die Gruppenordnung? Ja, genau, 4 mal 5 mal 19. Die Gruppenordnung geteilt dadurch kann jetzt also höchstens noch 4 sein. Aber die Gruppenordnung geteilt durch den Index, das war doch genau, also Gruppenordnung geteilt durch Ordnung des Indexes, durch Ordnung des Normalisators war die Anzahl der Sylow-Gruppen. Das ist jetzt also einerseits höchstens 4, aber andererseits haben wir, ach, ich habe es falsch schon gemacht, schade. Okay, nochmal, aber aus der Perspektive von P. Das kann alles bleiben. Wenn alle Elemente von P mit allen Elementen von Q vertauschbar sind, dann stimmt das auch andersrum. Das heißt, ich kann hier die Rollen von P und Q vertauschen. Alles, was ich gesagt habe, war richtig. Nur, dass ich so nicht zu der Einschränkung komme, auf die ich hinaus möchte. Denn es stimmt ja, dass wir nur eine von Sylow und Europa haben. Ich will aber auch die Primzahl 19 haben. Das heißt, ich gucke mir jetzt an, Q liegt im Zentralisator von P, liegt im Normalisator von P und jetzt bin ich bei der richtigen Primzahl, denn P war ja eine 19 Sylow-Untergruppe und über die möchte ich sprechen. So, das heißt also, dass der Normalisator von P mindestens, jetzt gucken wir mal, P hat Ordnung 19, das heißt, und P liegt da drin, das heißt, die Ordnung ist durch 19 teilbar und durch 5, das stimmt immer noch, weil der 5 die Ordnung von Q ist, das heißt, alles, was da steht, stimmt, wenn wir aus der Perspektive von P gucken. Aber jetzt kommt was Interessantes raus, denn jetzt haben wir eine Begrenzung für den Index von diesem Normalisator in G. Der ist nämlich jetzt höchstens 4, aber gleichzeitig ist er 20. Denn das ist ja die Anzahl der Sylow-Gruppen. Und man kann nicht gleichzeitig 20 und kleiner gleich 4 sein. Widerspruch. Da schreibe ich jetzt noch einen Satz hin. Thank you. der Widerspruch kommt aus der Annahme, dass wir eine 5-Sylow-Untergruppe haben und 20 19-Sylow-Untergruppe. Das Spiel kann ich in die andere Richtung aber genauso spielen. Wenn ich die Annahme in die andere Richtung treffe, habe ich halt nur eine 19-Sylow-Untergruppe und ganz viele, wie viele waren es nochmal? 76 5-Sylow-Untergruppen. Jetzt ist die einzige 19-Sylow-Untergruppe ein Normalteiler, das heißt, jetzt kann ich da per Konjugation wirken und kann auch wieder zählen mit den Bahnen. Und dann läuft es ähnlich, auch wieder mit den Bahnen und dass man dann irgendwie Fixpunkte findet und dann kommt genauso raus. Aber dann aus der Perspektive von Q geguckt, dass der Normalisator zu groß ist, der Index zu klein, da können dann halt nicht 76 verschiedene rauskommen. Gleich gehen. Okay, und jetzt haben Sie als Methode hier schon alleine in diesem Beispiel Teil B zwei verschiedene Ansätze gesehen, wie man mit dem Satz von Sylow und mit der Anzahl von Sylow-Untergruppen argumentieren kann in einer Gruppe. Sie haben gesehen, dass man wirklich auf die Elemente-Ebene gehen kann. Man guckt sich einzelne Elemente an und zählt, wie viele es gibt mit gewissen Eigenschaften. Und manchmal sieht man, es passt, aber gerade so. Manchmal sieht man, es passt nicht. Und jetzt haben Sie gesehen, wie man argumentieren kann, wenn man zu einer Primzahl nur eine Sylow-Untergruppe hat und zu einer anderen viele. Das kann man hier aus zwei Richtungen machen. In beiden Fällen kommt ein Widerspruch raus. Die einzige Möglichkeit, die am Ende noch bleibt, ist, dass man für die beiden großen Primzahlen, 5 und 19, nur jeweils eine Sylow-Untergruppe hat. Und das sind dann automatisch Normalteiler. Produkte von Normalteilern sind auch Normalteiler. Wir kriegen also hier insgesamt in unserer Gruppe einen Normalteiler der Ordnung 5 mal 19. Die zwei Strukturen haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Ist auch jetzt erstmal nicht interessant. Ich wollte mir einfach diese Methoden zeigen. Okay? Ähnlich läuft der Fall mit 76 5-Sylow-Untergruppen. Da gibt es auch einen Widerspruch. Und das ist zu Teil D das, was ich sagen wollte. Ich zeige Ihnen jetzt in Teil C eine nochmal ein bisschen andere Methode. Und dann werde ich Sie lange und vertrauensvoll angucken, weil Sie dann nämlich nochmal alle Fragen loswerden können oder überlegen können, ob Sie Jean-Luc irgendwas sagen wollen, denn das Kapitel ist noch zu Ende. Das heißt, es gibt einen Rückblick und das heißt auch, es kommt ein neues Thema. Also bitte einmal jetzt überlegen, in sich gehen, was möchten Sie heute noch zum Thema Satz von Sylow mit mir besprechen? Und keine Sorge, alles, was Ihnen später einfällt, können Sie ja noch loswerden. Bei mir, da kann ich Podcast-Folgen machen. Es gibt ja bald einen Workshop und wieder eine große Fragestunde. Einfach alles sammeln, was Sie an Fragen haben. Es wird nichts liegen bleiben. Wir werden alles besprechen. Teil C. Bereit für Teil C? Das ist jetzt mal eine ganz andere Gruppenordnung. 2 Quadrat mal 3 Quadrat, also nur zwei kleine Primzahlen, aber beide kommen mit einer höheren Vielfachheit vor. Das sind dann so Kombinationen, bei denen man sich denkt, ja okay, da gibt es echt sehr verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Gruppe aussehen kann. Mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas einschränken können. Die beiden interessanten Primzahlen sind 2 und 3. Die 2-Sylow-Untergruppen haben Ordnung 4, die 3-Sylow-Untergruppen haben Ordnung 9. Wie viele es gibt, könnten wir jetzt wieder einschränken mit dem Satz von Sylow und könnten einfach gucken, ne, wie viele Möglichkeiten, können wir irgendwas ausschließen. Bei so kleinen Gruppenordnungen, da lohnt es sich immer zu schauen, kann es sein, dass es für alle Primzahlen viele Sylow-Untergruppen gibt. Da kann man ganz oft durchzählen, so wie wir es vorhin gemacht haben, irgendwas rausfinden. Wir sehen aber auch, dass unsere Methode von vorhin hier nicht genauso anwendbar sein wird, denn die Ordnungen der Sylow-Untergruppen sind ja hier keine Primzahlen. Vorhin konnten wir zum Beispiel bei der Primzahl 5 argumentieren, wenn zwei verschiedene 5-Sylow-Untergruppen sich schneiden, haben die nur das 1-Element gemeinsam und die anderen 4 jeweils, die liegen getrennt. Wenn es jetzt 25 Elemente gewesen wären, hätten wir so nicht mehr argumentieren können, denn eine Gruppe der Ordnung 25 kann durchaus eine Untergruppe der Ordnung 5 haben. Das heißt, der Durchschnitt muss nicht nur aus einem Einzelnen bestehen, er könnte auch eine Untergruppe der Ordnung 5 sein und dann wird das Zählen sofort komplizierter. Und so wäre es hier auch. Aber ich möchte Ihnen eine andere Methode vorstellen, wie man mit Sudow-Untergruppen argumentieren kann. Und zwar fangen wir damit an, dass wir gucken, wie viele drei Sudow-Untergruppen es geben könnte. Das Leitthema in diesem Beispiel ist ja, dass wir einen Normalteiler finden. Das war bisher immer so. Auch hier werden wir ja einen Normalteiler finden, aber möglicherweise anders. Bei den drei Sudow-Untergruppen gucken wir erstmal, wie viel es geben könnte. Die Anzahl teilt die Gruppenordnung geteilt durch die Ordnung von einer, also Gruppenordnung durch 9. Das ist 4. Die möglichen Teiler sind also 1, 2 und 4. Und gleichzeitig soll die Anzahl aber kongruent zu 1 sein, oder 3. Von den Teilern 1, 2 und 4 bleiben also jetzt nur 1 und 4 übrig, denn die 2 ist nicht kongruent zu 1, mal 3. Naja, und wenn es nur eine gibt, dann ist die Normalteiler und dann haben wir Normalteiler. Der interessante Fall ist jetzt noch, dass es 4 gibt und dann gucken wir, ob irgendwie anders ein Normalteiler ist. Und damit zeige ich Ihnen dann noch eine etwas andere Methode zum Argumentieren und dann reicht es erstmal. Aber ein bisschen ging es mir darum, nicht nur immer wieder den Satz anzuwenden und Ihnen immer wieder zu zeigen, wie man da auf die Anzahl der Möglichkeiten kommt, einfach weil man das üben muss, sondern ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass das eine ganze Weile der Stand der Gruppentheorie war, historisch. Und ich finde es auch interessant, da mit Ihnen so verschiedene Methoden zu besprechen. Was konnte man damals machen? Damals. So. Falls es nur eine Sudow-Untergruppe gibt, ab jetzt gäbe es also 4 Stück. Es gibt etwas im Satz von Sudow, was wir noch nicht benutzt haben. Was stand da nochmal alles drin? Also Teil A war die Existenz von Sudow. Teil B war, die sind alle konjugiert. Teil C war, jede P-Untergruppe liegt in einer, Teil D war, bla, Anzahl. Teil B, alle Sudow-Untergruppen für die gleiche Primzahlpotenz sind zueinander konjugiert. Das formuliere ich jetzt mal anders, und zwar in Gruppenwirkungssprech. Wenn wir die Wirkung der Gruppe auf der Menge der P-Sudow-Untergruppen betrachten, für eine feste Primzahl P, dann ist diese Wirkung transitiv. Es gibt nur eine Bahn, denn ich komme ja von jeder Sudow-Untergruppe zu jeder anderen für die gleiche Primzahl mit Konjugation mit einem Gruppen. Das heißt, wir haben ja eine transitive Wirkung und das werden wir jetzt irgendwie benutzen. Permutieren da jetzt insgesamt 4 Sachen, 4 Gruppen. Das heißt also, dass wir die Konjugation mit Gruppenelementen auffassen können, als wäre das eine Permutation aus der symmetrischen Gruppe Syn 4. Jedes Gruppenelement macht eine solche Permutation. Was wir jetzt noch nicht so richtig einschätzen können, vielleicht ist, wie weit weg wir von der vollen Gruppe Syn 4 sind. Also ob wirklich alle möglichen Permutationen gemacht werden oder nur ganz wenige. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer hingucken. Aber erstmal haben wir jetzt hier eine Gruppenwirkung und man kann sich vorstellen, dass die Gruppenelemente so wirken, als seien es Permutationen aus der Syn 4. Ich gebe mal diesem Wirkungshomomorphismus einen Namen. und der Menge der Sylow-Untergruppen auf. Ich nenne die mal Omega, weil Omega so oft der Name ist für die Omega, der das wird. Und jetzt sein Phi von I nach Sym 4 so, dass jedes, das für alle, I ist E, E Phi, die Permutation aus Sym 4 ist die 1 bis 4, so permutiert wie G per Konjugation. Gesagt habe, jedes Gruppenelement wirkt wie ein Element aus der Sym 4 und das schreibe ich jetzt irgendwie hin. Ich will halt irgendwie eine Abbildung haben, die das macht. Da es sich um eine Gruppenwirkung handelt, ist Phi ein Homomorphismus. Da kann ich mir den Kern angucken. Phi ist ein Gruppenhomomorphismus und wir betrachten Kern von Phi. Na, was können wir über den Kern aussagen? Das ist ja schon mal eine Untergruppe von G. Das heißt, für den Satz von Lagrange ist die Ordnung des Kerns dann ein Teiler der Ordnung von G. Die Ordnung von G kennen wir. Könnte es sein, dass der Kern die ganze Gruppe ist? So was passiert ja manchmal. Dass eine Gruppenwirkung einfach trivial ist, nichts Interessantes passiert, da wäre der Kern dann alles. Das wäre aber komisch. Wenn der Kern alles wäre, würde das ja heißen, dass jedes Gruppenelement per Konjugation auf den Sylow-Untergruppen nichts macht, aber gleichzeitig ist die Gruppenwirkung ja transitiv. Das heißt, es muss möglich sein, diese vier verschiedenen Untergruppen irgendwie aufeinander abzubilden per Konjugation. Das geht nicht gleichzeitig damit, dass der Kern alles ist. Das ginge nur, wenn es nur eine Sylow-Untergruppe gäbe. Es gibt aber vier. Der Kern ist nicht ganz E, da E transitiv wird. Na gut, dann haben wir das schon mal. Das heißt, wir sind jetzt bei der Ordnung schon mal etwas eingeschränkt. Das ist nicht die ganz große Gruppenordnung. Können wir vielleicht noch irgendwas sagen? Könnte es sein, dass der 1 ist? Sie merken vielleicht, worauf ich hinaus will. Ne? Es geht ja darum, einen Normalteiler zu finden. Und ein Normalteiler, der ganz G ist, ist irgendwie uninteressant. Und ein Normalteiler, der nur aus dem Einzelnen besteht, auch. Ich suche einen, der echt in der Gruppe liegt. Und ich bin fast da, denn Kerne von Homomorphismen sind Normalteiler. Ich muss jetzt nur noch zeigen, dass der Kern nicht nur aus dem Einzelnen besteht. Angenommen, es wäre so. Angenommen, der Kern würde nur aus dem Einzelnen bestehen. Dann könnte ich nochmal den Homomorphiesatz auf die Situation werfen. Dann wäre doch G selber isomorph zu G nur mit dem Kern, denn der Kern besteht nur aus dem Einzelelement. Und mit dem Homomorphiesatz und mit meinen üblichen Abkürzungszeichen für Gruppenisomorphie wäre das jetzt isomorph zum Bild von Phi und das Bild von Phi ist eine Untergruppe der Zielgruppe, also Sym 4. Wie groß war G nochmal? G hat 2 Quadrat mit 3 Quadrat, 36 Elemente. Wie viele Elemente hat die Sym 4? 24. Das sieht jetzt aber ganz schlecht aus. Eine Gruppe der Ordnung 24 kann doch keine Untergruppe haben, die 36 Elemente hat. Schade. Oder nicht schade. Gut, wir haben einen Normalteiler gefunden, der nicht trivial ist. Widerspruch. G hat 36 Elemente. Sym 4 hat 24. Also ist der Kern von Phi tatsächlich ein nicht trivialer Normalteiler. Und wir haben nochmal ganz anders mit den Sylow-Untergruppen argumentiert, mit einer Gruppenwirkung, und haben wieder einen Normalteiler gefunden. Hier war mir jetzt nicht wichtig, den genau zu berechnen. Mir war nur wichtig, die Existenz zu zeigen. Also eine Methode zu zeigen, wie man es macht. So, das war mein kleiner Rundumschlag zum Thema, wie kann man den Satz von Sydow benutzen auf ganz verschiedene Arten. Und jetzt können Sie mal gucken, was Ihnen noch einfällt, was Sie noch fragen wollen, bevor wir wirklich, und zwar so richtig, das Thema setzen. Ich sehe erstmal keine Fragen. Dann lasse ich Sie kurz atmen. Ich werde auch gleich irgendwas abwischen. Ja, doch eine Frage.
Kurz vor der, also auf der Urkundetafel. Sei Phi
von Genas und Phia, das hier?
Also später, also rechts.
Ja. Dass Gephi die Permutation aus der Sylphie ist, die Zahlen 1 bis 4 so permutiert, wie G per Konjugation die Elemente von Omega permutiert. Also, was ich mir vorstelle ist, Omega besteht ja aus diesen vier Untergruppen und die nenne ich jetzt irgendwie P1 bis P4 zum Beispiel. Und jetzt könnte es sein, dass ein Gruppenelement per Konjugation bewirkt, dass P1 und P2 vertauscht werden und dass die anderen beiden festbleiben, zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, okay, dieses Gruppenelement wirkt wie die Transposition 1, 2. So ist es zu verstehen. Dem gebe ich halt nur einen Namen. Noch mehr? Ich muss jetzt ganz stark sein, denn wir verlassen Gruppen. Jedenfalls erstmal. Wir wechseln jetzt wirklich das Thema, wir reden über Körper. Wir reden über Körper, das heißt, wir müssen uns erinnern, was Körper nochmal sind, aus algebraischer Perspektive. Körper sind besondere Ringe. Es sind Ringe, bei denen, wenn man die Null rauswirft, bezüglich der Multiplikation eine Gruppe übrig bleibt, und zwar eine kommutative Gruppe. Das heißt, wir haben kommutative Ringe 1, bei denen auch noch eine zweite Gruppe da ist, nämlich wenn wir die Null rauswerfen. Und durch die Ringstruktur hat man ja schon Distributivgesetze und sowas. Dann kann man sich Teilkörper angucken, also Teilstrukturen, die selber mit den Einschränkungen der verbundenen Körper sind. Und man kann auch einiges andere machen. Wir gucken uns Körper jetzt in diesem Teil der Vorlesung aus einer noch etwas anderen Perspektive an. Und die Perspektive hängt eng mit der Gruppentheorie zusammen, und zwar mit der Geburt der Gruppentheorie als Forschungsgebiet. Die kommt nämlich daher, dass man sich Nullstellen von Polynomen angeschaut hat. Und der Zusammenhang zu Körpern ist, dass wir uns jetzt einfach mal konkret so eine Situation vorstellen können, wie wir arbeiten über unseren Körper Q, der rationalen Zahlen, den wir ganz gut kennen. Jetzt haben wir da irgendein Polynom, zum Beispiel x² plus 2, wunderbares rationales Polynom. Wir suchen nach Nullstellen in Q, schade. Versetzen wir uns mal zurück. Sehr, sehr lange Zeit. Der Körper C der komplexen Zahlen war noch nicht bekannt. Man hat da so ein altes Polynom, man findet keine Nullstellen und denkt sich, ja, was heißt denn das jetzt? Stichwort Zahlbereichserweiterung. Was mache ich, wenn der Zahlbereich, in dem ich erst gerade arbeite, nicht alle Rechenoperationen zulässt, die ich gerne machen möchte? Das kann in so einem euren Ring sein, wo wir gerne dividieren möchten und das nicht können. Es kann in einem Körper sein, wo wir gewisse Gleichungen lösen möchten und das nicht können. So, spätestens da ist der Körper Q dann doch nicht mehr für alle Fragen so toll. Und je nachdem, in welche Richtung man guckt, reichen dann manchmal gewisse reelle Zahlen. Manchmal reicht das auch nicht, da braucht man dann noch mehr. Und wenn man sich wieder zurückversetzt und überlegt, wie furchteinflößend das gewesen sein muss, da plötzlich so neue Zahlen zu konstruieren, bei denen erstmal auch keine Anschauung da war, was das denn sein könnte, anders als so ein Zahlenstrahl oder sowas. Da gehen wir jetzt hin. Und der Zusammenhang zur Gruppentheorie kommt durch Polynome und die Nullstellen. Kommt so ein bisschen Grundwissen, Grundlagengedöns über Körper. Zum Beispiel steht hier eine Definition, die vielleicht manche von Ihnen schon gesehen haben in der linearen Algebra, weiß ich nicht, die Charakteristik eines Körpers. Grob gesprochen passiert immer eine der folgenden beiden Möglichkeiten. Sie sind in einem Körper, da haben Sie sowas wie eine 1, sonst wäre es kein Körper. Jetzt addieren Sie die 1 auf, immer wieder zu sich selbst, immer wieder zu sich selbst. Dann können 2 Dinge passieren. Möglichkeit 1, das geht immer so weiter und es wiederholt sich nie eine Zahl, so wie das im Kurs. Das wächst einfach und wächst und wächst und wächst und Sie können immer wieder bis zum St. Nimmerleinstag 1 addieren und ja, viel Spaß. Oder das hört irgendwann auf und da kommt irgendwann 0 raus. Fällt Ihnen ein Körper ein, in dem das so ist? Ein Körper, in dem, wenn Sie das Einzelelement oft genug zu sich addieren, auf einmal 0 rauskommt? Ja?
Z, Modulo 2 Z.
Genau, da passiert das sogar richtig schnell. Ja. In Z-Modulo 2 Z haben wir ja überhaupt nur 2 Elemente, nämlich 0 und 1. 0 ist die Menge aller Geraden, also die, ja, die Menge aller geraden Zahlen, 1 die Menge aller ungeraden Zahlen. Und wenn man dann die 1 hernimmt und die einmal mit sich selber verknüpft mit der Addition, wenn wir also die ungeraden Zahlen nehmen und die Summe bilden wieder mit der Menge der ungeraden Zahlen, dann kommt die Menge der geraden Zahlen raus. Und das ist 0. Das heißt, da passiert das sofort. Es heißt also, dass man irgendwie Begriffe dafür braucht. Ne? In manchen Körpern passiert es nicht, in manchen Körpern passiert es doch. Dann ist die Frage, wann zum ersten Mal. Und das ist offensichtlich eine Kennzahl, die irgendwie mit dem Körper zu tun hat und zu ihm gehört. Im Körper Z-Modulo 2Z zum Beispiel, da wäre diese Kennzahl die 2. Zweimal aufaddieren heißt, ich komme bei 0 raus und zweimal ist auch das erste Mal, wo das passiert, vorher nicht. Und genauso bei Z-Modulo 5Z, da ist halt 5 diese Kennzahl. Ich muss 5 mal 1 zu sich selbst addieren, bevor 0 rauskommt. Ja.
Also ich möchte ein Beispiel, nicht besonders, wenn mein Beispiel zu kompliziert ist, nicht, dass Sie das zeigen, aber ich bin neugierig, ob es eine andere Art von, also diese Z-Modulo 2Z ist Addition mit Rest und das funktioniert, aber gibt es andere, also was anderes, ja, eine andere Struktur, als funktioniert.
Sozusagen. Gibt es, aber keine. Würde jetzt, glaube ich, tatsächlich zu weit führen.
Okay.
Die einfachsten Beispiele, die wir kennen im Moment, sind diese Körper der Form Z-Modulo Primzahl mal Z. Da kann man dann die Notation vereinfachen, damit man nicht die ganze Zeit mit diesen Mengen irgendwie rumhantieren muss. Aber das sind für den Moment die einfachsten Beispiele für das, worauf wir gleich kommen, nämlich endliche Charakteristik. Die kleinste natürliche Zahl n mit der Eigenschaft, dass 0 rauskommt, wenn man die 1 des Körpers n mal zu sich selbst addiert, nennen wir Charakteristik des Körpers. Und in so einem Körper wie Q zum Beispiel ist diese Zahl 0. Da gibt es keine natürliche Zahl, also keine Zahl, die mindestens 1 ist, bei der das funktioniert. Solche Körper nennen wir Körper der Charakteristik 0. Ansonsten, wenn es so eine Zahl gibt, dann sagen wir, dass das die Charakteristik ist. Wir wollen also immer die kleinste haben. Und wir haben gerade schon gesehen, ein Körper, wo das die Zahl 2 ist, ein Körper, wo das die Zahl 5 ist. Das waren bisher immer Primzahlen, das ist auch kein Zufall. Wir zeigen gleich, dass das so ist. Das heißt, dass Körper quasi in so zwei Geschmacksrichtungen kommen. Es gibt die mit Charakteristik 0 und es gibt die, wo die Charakteristik eine Primzahl ist. Körper mit Charakteristik 0 sind automatisch unendlich. Denn es kommen ja unendlich viele paarweise verschiedene Elemente raus, allein schon, wenn ich immer nur die 1 dazu addiere. Wer weiß, was da noch so rumwuselt. Und Körper der Charakteristik, Körper mit Nicht-Charakteristik 0 gibt es sowohl in endlich als auch in unendlich. Teilkörper habe ich schon gesagt. Eine Teilmenge, die mit den Einschränkungen der Verknüpfung selber ein Körper ist. Und da wir das Wort Teilring schon haben und auch ein Teilring-Kriterium, haben wir nicht viel Mühe nachzurechnen, ob eine Teilmenge ein Teilkörper ist. Da kann man einfach aus dem Teilring-Kriterium ein Teilkörper-Kriterium machen. Dann hat man das. Wenn wir jetzt Teilkörper haben, dann kann man sich so Sachen überlegen wie, naja, wenn ich 2 Teilkörper nehme und den Durchschnitt bilde, kommt da wieder ein Teilkörper raus. Das ist genau wie bei Untergruppen und bei Ringen und so immer dasselbe. Und jetzt kann ich ja mal den Durchschnitt über alle Teilkörper bilden. Da kommt dann sowas raus wie ein möglichst kleiner Teilkörper. Noch kleiner wird es nicht quasi. Und dieses Ding nennen wir Primkörper. Der Name ist suggestiv, denn die Anzahl der Elemente da ist, wenn es ein endlicher Körper ist, tatsächlich eine Primzahl. Das können wir überlegen. Aber es gibt auch Körper, bei denen der Primkörper unendlich ist. Zum Beispiel ist Q der Primkörper von C und der ist sehr unendlich. Und zum Schluss, das, ja, ich benutze das Wort ja hier immer gleich, deswegen muss man da gar nicht viel zu erklären. Isomorph bedeutet ja bei mir immer, es gibt eine bijektive strukturerhaltende Abbildung und bei Körpern heißt es dann eben, dass es einen bijektiven Körperhomomorphismus gibt und Körperhomomorphismus ist dasselbe wie Ringhomomorphismus. In beiden Fällen hat man 2 Verknüpfungen, die man respektieren muss. Das heißt, da brauchen wir keine neuen Begriffe. So, und jetzt zeigen wir das, was ich vorhin behauptet habe, nämlich, dass die Charakteristik eines Körpers 0 ist oder eine Primzahl. Dazu nehmen wir uns einen Körper her. Mein Lieblingsbuchstabe für Körper ist K. Und, naja, wenn die Charakteristik 0 ist, dann ist sie 0 oder eine Primzahl, das ist also nichts zu zeigen. Das heißt, ich schaue mir jetzt nur den Fall an, wo die Charakteristik des Körpers nicht 0 ist. Und dann muss ich zeigen, es ist eine Primzahl. Sei n die Charakteristik von k, da habe ich Notation hingeschrieben, weiter oben k, also c-h-a-r und dann in runden Klammern den Körper. Das sei jetzt nicht 0. Und wie zeige ich, dass das eine Primzahl ist? Na, ganz naiv, mit der Definition einer Primzahl. Das n ist definitiv nicht 1, denn die 1 in einem Körper ist ja nie dasselbe wie die 0 in einem Körper. Es kann also nie genug sein, einfach nur die 1 hinzuschreiben und dann kommt da 0 raus. Das wird niemals funktionieren. Man muss mindestens einmal noch zusätzlich die 1 dazu addieren. Das heißt, die Charakteristik ist mindestens 2. Und dann muss ich doch jetzt einfach nur zeigen, dass die einzigen Teile davon 1 und n sind. Und dann habt ihr Primzahl, oder? Klingt doch irgendwie machbar. Halten wir uns fest, n ist mindestens 2. Das ist ja eine Voraussetzung, um eine Primzahl sein zu können. Und jetzt schauen wir uns Teile an. Das heißt also, dass ich n mal so als Produkt schreibe. Was können wir machen? Na, wir können doch sagen, n ist mindestens 2, die natürliche Zahl, hat also eine Primfaktorzerlegung. Jetzt gibt es irgendeine Primzahl, die da vorkommt und das Teil, nennen wir die p. Und dann schreibe ich n einfach als p mal k. Das heißt, k ist einfach der ganze Rest. Okay? Kann ich gleich mal machen. Sei p, meine Primzahl. Seien p aus n eine Primzahl und das ist eine Möglichkeit. Ich hätte auch einfach sagen können, sei n gleich a mal b. Und a und b sind natürlich Zahlen. Dann hätte ich da was gemacht. Aber so mache ich das halt so, dass die eine von den beteiligten Zahlen schon eine Primzahl ist. Und jetzt schreibe ich was hin. Und vielleicht brauchen wir da gleich kurz einen Schmierzettel. Ich gucke sie mal an, ob sie das schon gesehen haben so oder ob sie das nochmal brauchen. Ich kann auch nach Definition der Charakteristik die Null des Körpers schreiben als 1 insgesamt n mal aufaddiert. Das war die Definition. So. Da hatten wir mal diese Herznotation für. Ne? Die hätte ich jetzt ja auch benutzen können. Aber ich mache es mal kurz so ganz anschaulich. Und da man n als Produkt schreiben kann von p und k, kann man auch diese Summe anders schreiben, nämlich als 1 p mal aufaddiert mal die 1 k mal aufaddiert. Klein k. Das ist immer ein großes k vom Körper, das ist ein kleines k. So, das ist so ein Trick, den Sie vielleicht kennen, oder? Ja?
Und was weiß man, dass wenn man p mal die 1 im Körper aufaddiert, dass man auf p kommt?
Weiß man ja nicht. Das ist einfach nur so ein, das ist eine Art Rechentrick. Es ist egal, ob ich die 1 nehme oder irgendwas anderes. Ich kann irgendein Symbol nehmen. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ich nehme mal die Zahl 6. A plus A plus A plus A plus A plus A. 6 mal kann ich auch schreiben als A plus A mal A plus A plus A. Denn wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann kommt das A. Stimmt nicht ganz. Ich brauche, dass a mal a das gleiche ist wie a. Aber 1 mal 1 ist ja das gleiche wie 1, deswegen funktioniert das. Ja. Also es stimmt nicht ganz, ich brauche, aber ich wollte irgendein Symbol nehmen und nicht die 1, damit man nicht die ganze Zeit an die Zahl 1, sondern an Addition denkt. Ne? Also wir denken jetzt nicht an die Zahl und an wirkliche Addition in natürlichen Zahlen, sondern wir denken an ein Symbol, nämlich das Einzelelement des Körpers, das könnte was anderes sein. Und die Eigenschaft, die wir hier benutzen beim Ausmultiplizieren ist, dass immer wenn sich zwei treffen, man eins im Körper mit sich selbst multipliziert und da kommt wieder eins raus. Das heißt, diese Eigenschaft benutzen wir. Und wenn man dann mehr ausmultipliziert, kommt das raus. Das heißt, so entsteht dieser Rechentrick. Okay? Der Witz war, dass wir eine Summe in ein Produkt umgewandelt haben. Und in welcher Vorlesung machen wir das ständig? In der Zahlentheorie-Vorlesung, bei der quantischen Gleichung, da machen wir das ständig. Da ist ganz oft der Trick, dass man eine Summe umschreibt in ein Produkt, weil man manchmal bei Produkten mehr Handhabe hat und mehr Techniken. Und in Körpern sind Produkte toll. Stimmt's? Ein Produkt ist null, nur dann, wenn mindestens einer der Faktoren null ist. Und hier steht ein Produkt, was null ist in unserem Körper K. Also muss einer der Faktoren null sein. Und egal welches ist, also ich fange mal hier an, wenn das null ist, dann heißt das jetzt, dass wir hier schon bei P mal aufsummieren, bei 0 angekommen sind. Das heißt, dann muss diese Charakteristik N in Wirklichkeit P sein. Und dann wäre K gleich 1. Oder umgekehrt, aber ich behaupte, umgekehrt geht nicht. Denn wenn K die Charakteristik wäre, wäre K gleich N und P gleich 1, aber P ist eine Primzahl, kann also nicht 1 sein. Also muss es so sein, dass P gleich N ist und K gleich 1 und N ist selber eine Primzahl. So kann man das sehen. Wir haben also einfach nur eine coole Eigenschaft im Körper benutzt. Eine Summe als Produkt zu schreiben und dabei den interessanten Trick dann zu nutzen. Den wische ich mal weg, weil ich bestimmt noch etwas anderes Platz brauche. Denn jetzt, wo wir wissen, wie das mit der Charakteristik aussieht, wissen wir also, dass Körper quasi auf zwei verschiedene Arten in der Welt sein können. Es gibt so Körper wie Q, R, C, so mit Charakteristik 0. Und es gibt Körper mit Primzahlcharakteristik. Und da denken wir jetzt wahrscheinlich erstmal an endliche Körper, also sowas wie Z oder PZ. Aber da gibt es durchaus noch andere interessante Sachen. Und wir nähern uns denen. Wir werden hier nicht sehr viel Körperklassifikation machen. Das ist dann was, was in der Vorlesung Galois-Theorie passiert, wenn Sie Lust haben, im Sommersemester. Da lernt ihr dann viel, viel mehr über Körper und Körpererweiterung. Aber so einen kleinen Schritt in die Richtung möchte ich hier mit Ihnen gehen. Ich möchte nämlich wenigstens verstehen, wie Primkörper aussehen. Was muss in so einem Primkörper auf jeden Fall los sein? Was finden wir auf jeden Fall da drin? Es ist ja immerhin ein Teilkörper. Und, Stichwort Gruppentheorie, jede Untergruppe enthält das neutrale Element. In einem Körper haben wir zwei Gruppen. Einmal alles mit Plus und alles ohne Null mit Mal. Und für beide müssen wir ja respektieren, was Untergruppen sind. Das heißt also, dass ein Teilkörper immer die Null enthalten muss und auch immer die Eins. So, und jetzt können wir mal kurz überlegen, wenn ein Körper, also hier ist ein großer Körper, jetzt habe ich hier den Primkörper, das ist ein Teilkörper, der ist vielleicht sehr klein, aber 0 liegt drin und 1 liegt drin. Wenn 1 liegt drin liegt, muss auch das additive Inverse davon, also minus 1, drin liegen. Und ich muss mit Plus verknüpfen können, das heißt, ich muss sowas wie 1 plus 1 und so ausrechnen können, das muss da auch alles drin liegen. Und wenn ich diese ganzen Elemente gefunden habe, dann müssen davon, jedenfalls wenn die nicht 0 sind, noch die multiplikativen Inversen da auch alle drin liegen. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich einen Körper habe, erzwingt schon, dass in diesem Primkörper so eine gewisse Mindestanzahl an Elementen rumwirbelt. Und das Kleinste, was man sich da vorstellen kann, ist Charakteristik 2. Das heißt, 1 und minus 1 sind dasselbe. Bei Multiplikation passiert nichts und der Primkörper hat zwei Elemente. Kleiner wird es nicht. Größer wird es durchaus. Denken Sie an Q, R, C und so weiter. Da hat man dann in den Teilkörpern auf jeden Fall 0 und 1. Also hat man sofort alle natürlichen Zahlen, alle ganzen Zahlen, einen Quotientenkörper, also hat man sofort Q. Und das ist die Essenz dieses Satzes, den wir nächste Woche beweisen. Jetzt möchte ich Sie so ein bisschen durch die Idee durchquatschen, den Beweis machen wir dann nächste Woche. In Satz 5.2 haben wir den Körper K und den Primkörper K0. Der Primkörper ist eindeutig bestimmt, weil es ja der Durchschnitt über alle Teilkörper ist. Und ich behaupte in diesem Satz, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben, nämlich einmal, wenn die Charakteristik 0 ist, dass der Primkörper dann aussieht wie Q, da habe ich gerade schon so ein bisschen erklärt, wie man das sieht, und wenn die Charakteristik P ist und nicht 0, also eine Primzahl, dann behaupte ich, dass der Primkörper isomorph ist zu Z modulo P mal Z. Und das heißt, dass wir Primkörper kennen, wir wissen, wie die aussehen. Die Idee, deswegen habe ich mir den Schmierzettel da gerade nochmal so frei gemacht, die Idee wird etwas sein, was Sie schon kennen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als wir gezeigt haben, wie zyklische Gruppen aussehen. Da haben wir so eine Abbildung gebastelt, wo man einer ganzen Zahl zugewiesen hat, wie oft man einen Erzeuger der Gruppe mit sich selbst verknüpft. Das heißt, 2 gegen auf das Gruppenelement mal sich selber, minus 5 gegen auf das Gruppenelement invers, 5 mal sich selber und so. Und dann haben wir da eine Fallunterscheidung gehabt. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir werden uns nämlich die Abbildung angucken, Psi von n nach A0, die jedes Element abbildet, auf das, was rauskommt, wenn man so oft das einzelne Element zu sich addiert. So, und was passiert jetzt? Die Idee habe ich gerade schon kurz besprochen. In einem Körper mit Charakteristik 0 geht das hier ja immer weiter. Das heißt, verschiedene Ns haben auch immer verschiedene Bilder und die Abbildung wird injektiv. Und dann kann man losbasteln und kriegt, was das aussieht wie Q. Oder halt nicht. Bei endlicher Charakteristik hat diese Abbildung andere Eigenschaften und dann können wir so ähnlich argumentieren wie damals bei den zyklischen Gruppen. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie nochmal, wie das ging. Dann fällt es nächste Woche auf noch fruchtbaren Boden. Was für Fragen haben Sie bisher? Erstmal keine. Ja, dann geht's nächste Woche weiter mit Spaß mit Fahrern. Bis dann.